Die Textlesung für die heutige Predigt kommt aus 1. Mose 20, Vers 21. Der Titel der Predigt ist Die Bibel und die Dinosauriers. Und wer Interesse hat, wie diese aussehen, da ist eine Ausstellung im Moment gerade in Interlaken mit all diesen Getieren, die wir gar nie kennengelernt haben, die vor der Sintflut gelebt haben. Und es ist eindrücklich, die Größe zu sehen, die diese Tiere gehabt haben. Der Text in der Bibel, 1. Mose 20, Vers 21, und ich weiß nicht, hm?
1. Mose 1, Vers 21.
Ach so. 1. Mose, habe ich falsch. Ah ja, 1. Mose 1, ja, logisch. Hab's nur falsch gesehen. 1. Mose 1, Vers 21, wir sind bei der Schöpfung. Er schuf die großen Seetiere und alle anderen Lebewesen im Wasser, dazu die Vögel. Gott sah, dass es gut war. Ja, es war sicher gut, was er geschaffen hat. Wir freuen uns auf deine Botschaft, was du uns darüber zu sagen hast, Jean. Gottes Segen dazu.
Je nach Bibelübersetzung können die Worte ein bisschen abweichen. In meiner Bibel, Lutherbibel 2017, heißt es, und Gott schuf große Seeungeheuer. Und von daher will es wohl mehr oder weniger das Gleiche sagen, aber es gibt eben verschiedene Wortlaute. Und im Original steht da der Begriff Tannin. Tannin ist also die Übersetzung dann auf Deutsch unter anderem große Seeungeheuer. Wir wissen, was ein See ist, aber wir wissen nicht unbedingt, was ein Ungeheuer ist. Und darum kommt es einem manchmal ungeheuerlich vor, oder? Das sagen wir doch so, ungeheuerlich. Wenn etwas über das Maß hinausgeht, als dass wir es kennen. Der Begriff Tannin, also dieser hebräische Begriff, der da steht im Vers 21, den finden wir 25 Mal im Alten Testament. Und gewöhnlich kann man dann in den Bibeln lesen, der Drachen. Ja, der Begriff Drachen kommt da vor. Und da schon der Begriff Drache ist wieder so ein Wort, mit dem wir nicht viel anfangen können. Ich war schon öfters im Land, im Wald spazieren und ist mir noch nie einen Drachen begegnet. Aber offensichtlich gab es Drachen, auch wenn ich persönlich noch nie einen gesehen habe. Hat jemand von euch schon mal einen Drachen gesehen? Da sehe ich keine Hand. Also wir reden da von Dingen, die wir nicht kennen. Wir, die wir heute leben. Und von daher muss man sich manchmal fragen, was da in der Bibel steht. Verstehen wir, was da steht? Hat der, der die Bibel übersetzt hat aus dem Hebräischen, neutestamentlich Griechisch, hat der verstanden, was das für ein Wort ist? Und da merkt man, dass gewisse Begriffe einfach nicht übersetzbar waren aus Unkenntnis der Situation. Und was hat man dann gemacht? Man hat dann jeweils das Hebräische stehen gelassen. Hier im Vers 21 hat man es nicht stehen gelassen, da hat man eben tatsächlich geschrieben, große Seeungeheuer. Und wir könnten also diesen Begriff auch mit Dinosaurier übersetzen zum Beispiel. Und wenn ich jetzt den Begriff Dinosaurier sage, dann könnt ihr etwas damit anfangen, obwohl ihr noch nie einem begegnet seid, oder? Woher wissen dann wir, wie die Dinosaurier ausgesehen haben, wie Drachen ausgesehen haben? Wir wissen es, weil wir Bücher gelesen haben. Und diese Bücher wurden wieder von Leuten geschrieben, die selbst auch noch keinen Dinosaurier gesehen haben und auch keinen Drachen gesehen haben. Und so beruft man sich dann irgendwo auf Quellen, die dann zurückgehen bis aufs Mittelalter, weil dort waren offensichtlich Drachen noch sichtbar und vorhanden. Wir kennen dann diese ganzen Rittergeschichten. Du bekommst die Hand meiner Tochter, wenn du den großen Drachen im tiefsten Wald erledigst, der eine Gefahr ist für unsere Gegend. Und wenn du das schaffst, dann bekommst du meine Tochter. Und der erste ging, kam nie zurück. Der zweite ging, kam nie zurück. Oder? Und dann kommt dann dieser Superheld, der dann den Drachen getötet hat und er darf dann die Tochter heiraten. Das ist ein Happy End. Das heißt, dort begegnen wir also Drachen, Geschichten, und interessant ist, dass auch diese Drachengeschichten weltweit zu finden sind. Also nicht nur bei uns hier im europäischen Raum mit den alten Rittersleuten, sondern wir finden Drachengeschichten, sehr viele ausgeschmückte Drachengeschichten in China zum Beispiel. In ihrer Kultur spielen Drachen eine große Rolle. Dann finden wir Drachengeschichten in Australien, in Südamerika, in Nordamerika. Wir finden sie überall. Also muss offensichtlich so ein Tier existiert haben, auch wenn wir es nicht mehr kennen, weil es ausgestorben ist. So, warum finden wir nun den Begriff Dinosaurier nicht in der Bibel? Wann hat Martin Luther die Bibel auf Deutsch übersetzt? 1534, also demnächst sind es 500 Jahre her. Und vor 500 Jahren gab es diese Wortbildung Dinosaurier gar nicht. Woher stammt also dieser Name? Richard Owen, ein Zoologe, Paläontologe und vergleichender Anatomist, bestaunte im Jahr 1841. Kommt schon näher zu uns. 1841 bestaunte er gefundene Fossilien von ausgestorbenen Tieren, die wir heute in der Fachsprache Iguanodon oder Megalosaurus nennen. Und dabei sagte er spontan, das waren aber fürchterlich große Echsen. Nachdem er dies gesagt hatte, dachte er, ist eine gute Beschreibung für diese Funde, für diese Tiere, die da gelebt haben. Und wenn wir dafür den griechischen Ausdruck verwenden würden, hätten wir einen guten Namen. Und der griechische Ausdruck war Dinosaurier. Das heißt, seit dem 19. Jahrhundert haben wir diesen Begriff Dinosaurier und heißt auf Deutsch fürchterlich große Echse. Und Echsen kennen wir. Darf ich um ein Glas Wasser bitten? Jemand? Trockenen Mund. Echsen kennen wir. Eidachsli, oder? Wenn man zum Beispiel in einem felsigen Gebiet unterwegs ist und wandert, da kann man manchmal diese Eidechsli sehen. Eine Eidechse oder ein Dinosaurier sind biologisch verwandt. Das geht in die gleiche Kategorie. Also ein Eidechsli ist natürlich sehr klein, das wir kennen heute. Darum kommt uns nicht die Idee, dass wir da von einem Dinosaurier reden, weil es ist auch nicht eine fürchterlich große Echse. Danke. Jetzt läuft es wieder geschmierter. Okay. So, wenn wir nun hier im ersten Buch Mose gelesen haben, ein Teil aus dem Schöpfungsbericht, dann können wir feststellen, Gott hat alles gemacht, was gemacht wurde. Und alles war sehr gut. Also können wir davon ausgehen, dass Gott die Dinosaurier gemacht hat. Vor dem Sündenfall friedliche, nette, große Tiere. Hat ja auch die Elefanten gemacht. Das sind auch niedliche, große Tiere und die kennen wir und die sehen wir im Zoo, im Zirkus und so weiter. Ich glaube, wenn es Dinosaurier gäbe heute, würden wir die auch im Zoo sehen können. Aber sie gibt es eben nicht mehr. Aber dass sie existiert haben, das wissen wir. Weltweit sind die Museen voll von fossilen Funden von Dinosaurier der verschiedensten Art. Dinosaurier ist dann wie ein Oberbegriff und dann gibt es dann all diese Unterbezeichnungen, welche Art Dinosaurier. Aber für uns ist der Dinosaurier das klassische Bild von diesem großen Tier, schwer, langen Hals, langen Schwanz. Und Wenn wir dann in der Bibel weiterlesen, kommen wir dann irgendwo in den nächsten Kapiteln dann bald zur Geschichte der Sintflut. Und da fängt dann schon unser Denken an, ja, die Dinosaurier und die Arche Noah. Da gehen zwei rein und die Arche kriegt Schieflage, weil sie so groß sind. Und da muss man natürlich schon neu denken, ja, wenn man in Bezug auf die Archen und die Dinosaurier einordnen will. Ich meine, alle Tiere, die in die Arche gingen, das war die Grundlage dann für nach der Sintflut die neue Bevölkerung der Tierwelt auf dieser Erde. Und es gibt, ich rede da nicht wissenschaftlich, sondern so Handgelenk mal Pi, 35.000 Arten. Und wenn dann, und auch hier gibt es biologisch natürlich noch Sondersituationen, aber wenn ich da dann Männchen und Weibchen zähle, dann reden wir von 70.000 Tieren. Und wenn da eben dann die großen Dinosaurier schon einen ganzen Platz verbraucht hätten, dann wäre es problematisch. Es ist jedoch so, dass es viele Jungtiere gab, die wahrscheinlich in der Arche waren und nicht die ausgewachsenen Exemplare. Und es gibt auch Batterien, die gut sind und Batterien, die nicht mehr gut sind. Ah, jetzt ist gekommen, ja, Moment, ja. Und so sehen wir, dass die Dinosaurier eierlegende Echsen sind. Und wenn ein Dinosaurier-Ei, man hat ja solche gefunden, analysiert wurde, so sieht man, dass ein neues Dinosaurierli, ein kleines, so etwa die Größe eines Huhnes hatte. Und plötzlich haben die Platz in der Arche, oder nicht? Ja. Ein Huhn, zwei Hühner, ein Dinosaurier, zwei Dinosaurierli. Also, das ist kein Problem, kein biblisches Problem, dass dann die Dinosaurier ausgestorben wären vor der Sintflut oder mit der Sintflut. Natürlich sind sehr viele Exemplare mit der Sintflut umgekommen. Darum haben wir auch weltweit diese fossilen Funde. Das ist ja durch die Umwälzungen dieser riesigen Wassermengen, wo es Millionen von Tieren gab, die beerdigt wurden. Ja, da sind natürlich die Dinosaurier auch mit dabei. Aber die sind dann nicht ausgestorben, weil die Kleinen hatten ja Platz in der Arche. Und es ist interessant, wenn man Echsen nimmt, das sind Reptilien. Reptilien wachsen, solange sie leben. Das ist nicht wie wir. Wir wachsen bis 2021 und dann haben wir unsere Größe. Und dann im Gegenteil, ins Alter hinein kommt dann der Schrumpfprozess und wir werden wieder ein paar Zentimeter kleiner. Aber Echsen wachsen, solange sie leben. Und entsprechend werden sie groß und größer, je älter sie werden. Und so sehen wir, dass wenn wir die Schulbücher anschauen und dort Dinosaurier abgebildet sind, dann sind es eigentlich immer alte Exemplare, die dort abgebildet sind. Dinosaurier, die vielleicht 100, 200, 300 Jahre alt sind und entsprechend riesig geworden sind. Und wenn sie riesig sind, ja, dann ist es wahrscheinlich nicht so lustig, wenn man dann im Wald so einem begegnen würde. Und so ist es interessant, dass wir nun in der Bibel, kann ich einfach sagen, nächstes Bild, weil es geht hier nicht mehr. Dann sehen wir, in der Bibel haben wir da im Hiob Kapitel 40, ab Vers 15, die Beschreibung eines Tieres, welches dem Profil eines Dinosauriers entspricht. Ich habe gesagt, der Begriff Dinosaurier 1841 entstanden. Die Archäologie, ich weiß nichts von archäologischen Ausgrabungen im Mittelalter. Ausgrabungen, die Suche nach Quellen, die alte Geschichte hervorholen, ist eigentlich eher ein wissenschaftliches Gebiet der neueren Zeit. Und darum, als, wie gesagt, als Luther die Bibel geschrieben hat, da wusste man eigentlich wahrscheinlich kaum etwas noch von einem Riesendinosaurier. Aber das Buch Hiob nennt hier den Begriff in Vers 15, den Begriff Behemoth. Und wenn ihr Behemoth sagt, dann könnt ihr unwissend sein, aber ihr redet Hebräisch. Behemoth ist ein hebräischer Begriff. Und dieser hebräische Begriff, wenn man den übersetzt auf Deutsch, dann heißt das eine große oder monströse Kreatur. Da sind wir eigentlich wieder ähnlich wie im Begriff Tannin. So ein Riesenviech. Monströse Kreatur. Und in den Fußnoten verschiedener Bibeln gibt es dann bereits Hinweise, wie das nun zu verstehen ist, was da der Luther nicht übersetzt hat, sondern eine Transliteration, das heißt, das hebräische Wort mit deutschen Worten wiedergegeben, Behemoth oder auch auf Englisch, einfach unser Alphabet, ja, ist eine Transliteration, es ist also nicht eine Übersetzung, sondern man wusste nichts anzufangen, so hat man einfach das hebräische Wort stehen gelassen. Es ist ein Behemoth. Aber eben auf Deutsch übersetzt eine monströse Kreatur. Und dann die Fußnoten, wie ihr da sehen könnt. Die Lutherbibel, ein Riesentier nach der Art des Nilpferds. Wie kommen die auf ein Nilpferd? Weil es ein dickes Viech ist, 1,5 Tonnen schwer vielleicht, die größeren Exemplare. Okay, ja. Fein. Elberfelder, wahrscheinlich das Nilpferd. Die stellen schon ein Fragezeichen dahin. Nach anderen das Krokodil, ein gewaltiges Tier, ein Krokodil. Die größeren Exemplare, die können 8 Meter haben. Heute existent, also ein. Also ich möchte beim Schwimmen oder beim Kanufahren, ein kleines Bötle, möchte ich nicht unbedingt einem Riesenkrokodil begegnen. Der macht so mit dem Schwanz und dann kippst du und dann macht er so mit der Schnauze und dann bist du weg. Also ist schon ein gefährliches Tier, aber es entspricht nicht dem Beschrieb, den wir hier bei Hiob haben. Hoffnung für alle, ein Riesentier, möglicherweise ein Nilpferd ähnlich. So, das sind so die Kommentare. Ich würde sagen, es sind Kommentare von Kommentatoren, die sich noch nicht getraut haben, den Begriff Dinosaurier in den Mund oder in die Feder zu nehmen. Ich bin froh, dass man heute im Verlag, hinter uns, ein Haus weiter, ein Buch findet für die Jugend, wo Hiob 40 erwähnt wird und wo ganz klar von Dinosaurier die Rede ist. Wo inzwischen Klartext geschrieben wird, wo man nicht herumdüftelt mit Nilpferd. Ein Nilpferd. Okay. Also, gehen wir einmal diesen Text durch. Nächstes Bild. Siehe da den Behemoth, den ich geschaffen habe, wie auch dich. Also ganz klarer Bezug, Gott hat den Behemoth, das Riesenviech, das monströse Tier geschaffen, wie dich, Hiob. Ja? Gott redet also zu Hiob hier und er beschreibt dieses Tier, es frisst Gras wie ein Rind, siehe, welch eine Kraft ist in seinen Lenden und welch eine Stärke in den Muskeln seines Bauchs. Sein Schwanz streckt sich wie eine Zeder. Die Sehnen seiner Schenkel sind dicht geflochten, seine Knochen sind wie eherne Röhren, seine Gebeine wie eiserne Stäbe. Er ist das erste der Werke Gottes, der ihn gemacht hat, gab ihm sein Schwert. Nächstes Bild. Denn die Berge bringen ihm Tribut und alle wilden Tiere spielen dort. Er liegt unter Lotusbüschen im Rohr und im Schlamm verborgen. Lotusbüsche bedecken ihn mit Schlamm. Nein, mit Schatten, und die Bachweiden umgeben ihn. Siehe, der Strom schwillt gewaltig an, er dünkt sich sicher. Ach, wenn ihm der Jordan, nachsintflutlich, Jordan, es gab keinen Jordan vorsintflutlich. Der Strom schwillt gewaltig, er dünkt, auch wenn ihm der Jordan ins Maul dringt, kann man ihn fangen, Auge in Auge, und ihm einen Strick durch seine Nase ziehen. Eine rhetorische Frage von Gott an Hiob. Leider geht auch der amerikanische adventistische Bibelkommentar, der ABC, ja, in die gleiche Richtung wie die Schreiber der Fußnoten. Ich gebe somit jeweils meine davon abweichende Interpretation des biblischen Textes wieder. Nächstes Bild. Vers 16. Siehe, welch eine Kraft ist in seinen Lenden und welch eine Stärke in den Muskeln seines Bauchs. Das ist so einen Größenvergleich, den wir da haben. Und ich glaube, welch eine Kraft, welch eine Stärke in den Muskeln ist offensichtlich, wenn man dieses Tier sieht. Nächstes Bild. Vers 17, sein Schwanz streckt sich wie eine Zeder. Habt ihr schon mal eine Zeder gesehen? Ja. Wo ist die nächste Zeder von uns? Gleich hinter dem Haus da, vor dem Müsli-Schreck. Das ist eine Zeder. Der Vergleich des Schwanzes wird hier gemacht mit einer Zeder. Baumstammdick. Der Schwanz eines Nilpferdes. Habt ihr den in Erinnerung vom letzten Zoobesuch? Zwischen 50 und 60 Zentimeter lang, dick. Das war's dann, ja. Der beschrieb einer Zeder und die Kommentatoren der Fußnoten, alle gehen sie Richtung Nilpferd mit dem kleinen Schwänzli. Oder? Es stimmt einfach nicht. Die Kommentare könnt ihr glatt weg vergessen. Das ist ein Vergleich, dem der biblische Text keine Rechnung getragen wird. Hingegen, wenn ich an Dinosaurier denke, dann habe ich einen Vergleich, der mit der Zeder durchaus standhält. Nächstes Bild. Seine Knochen, Vers 18, ja, sind wie eherne Röhren, seine Gebeine wie eiserne Stäbe. Einer vom archäologischen Team hat sich neben einem Knochen gelegt. Seht ihr die gewaltige Größe dieses Knochens? Was muss erst das gesamte Tier ausgesehen haben? Das ist ja nur ein Detail, ja. Wenn das ein Menschenknochen wäre, könnt ihr euch den Menschen vorstellen, oder? Das sind Fakten. Das sind keine Plastiknachahmungen neben diesem Mann. So ein Knochen braucht's, wenn ein schweres Tier vorhanden ist. Ein Knochen eines Nilpferdes wäre dann eher im Vergleich zu den Knochen des Menschen, der daneben liegt. Aber sicherlich ist das der Knochen eines riesen, gewaltigen, monströsen Tieres. Nächstes Bild. Den größten bisher bekannten Dinosaurier haben Forscher nach eigenen Angaben schon 2011 in Argentinien entdeckt. Der gigantische Pflanzenfresser gehört einer bislang unbekannten Art an, war schätzungsweise 40 Meter lang und rund 80 Tonnen schwer. Nächstes Bild. Vers 19. Er ist das erste der Werke Gottes. Diese Aussage bezieht sich wahrscheinlich auf die Stellung des Tieres im Tierreich. Welches ist im Tierreich heute das genannte Tier als erstes? Wir reden vom Löwen, oder? Sogar der Löwe wäre davon gerannt, wenn ein Dinosaurier wütend wäre. Oder? Wir sind nachsintflutlich, alles hat sich verändert, es verändert sich immer noch. Wir leben in einer Zeit, wo viele Veränderungen stattfinden, globale Erwärmung und so weiter. Es hat sich viel verändert. Und in der Tierwelt hat sich ebenfalls viel verändert. Viele Tiere sind eben dann durch den Sündenfall letztlich so verändert worden, dass sie zu Raubtieren wurden. Tiere wurden zum Teil giftig, hatten Stacheln und waren tödlich. Die Natur hat sich verändert. Wenn ich jemandem eine Rose schenken will, muss ich schauen, dass ich mich nicht pricke an den Stacheln. So eine schöne Blume und doch eine gefährliche Blume. Es gibt giftige Pflanzen, alles hat sich verändert. Und ich kann mir vorstellen, dass die Dinosaurier, wenn sie sich verändert haben zum Schlechten, zu einem Tier, das aggressiv sein kann, dass es ein äußerst gefährliches Tier war, in diesen Dimensionen. Nächstes Bild. Ich lese nun in Hiob 40 nochmals die Verse 20 bis 24. Denn die Berge bringen ihm Tribut und alle wilden Tiere spielen dort. Er liegt unter Lotusbüschen im Rohr und im Schlamm verborgen. Lotusbüsche bedecken ihn mit Schatten und die Bachweiden umgeben ihn. Sieh, der Strom schwillt gewaltig an, er dünkt sich sicher, auch wenn ihm der Jordan ins Maul dringt. Kann man ihn fangen, Auge in Auge, und ihm einen Strick durch seine Nase ziehen? Ich möchte da den Vers 23 hervorheben, wenn ihm der Jordan ins Maul dringt. In der Septuaginta, das ist die lateinische Übersetzung der hebräischen Bibel von damals, ja, die übersetzt hier, wenn es eine Flut gibt, nimmt es dies kaum wahr. Das gibt ein Bild von einem Tier, das wegen dem Eigengewicht sich auch durch ansteigende Fluten nicht aus der Ruhe bringen lässt. Es bräuchte enorm viel Wasser, um einen Dinosaurier wegspülen zu können. Wir sehen also, was wir beschrieben haben hier in der Bibel unter dem Begriff Behemoth. Da könnte durchaus stehen, dass Gott dem Hiob gesagt hat, schau da drüben die Dinosaurier, die gerade vorbeispazieren. Die riesengroßen Tiere. Ja. Es war ja das Buch Hiob, das ist ein Buch, das hatten wir, glaube ich, vor 2 oder 3 Quartalen als Sabbatschullektionen Quartal lang. Und es ist die Auseinandersetzung zwischen der Größe Gottes und den Menschen mit diesen Lebensfragen des Leides, ist Gott gerecht? Warum lässt Gott Leid zu? Und es gibt 42 Kapitel im Buch Hiob, da sind wir bei Kapitel 40, 41, 42 in der Schlussphase, wo eben der Dialog nicht mehr mit den Freunden ist, sondern der Dialog ist zwischen Gott und Hiob. Und der Hiob kommt hier in diesen letzten Kapiteln zur Einsicht, dass Gott sehr wohl Kontrolle über alles hat, dass keine Zufallsereignisse da sind. Zufällig sind ihm seine 10 Kinder weggenommen worden durch Unfall. Es war kein Zufall, dass er fast alles verloren hatte an Gütern. Es war kein Zufall. Gott ist in Kontrolle. Gott weiß, was er macht. Und darum bringt er nun dieser Gott, dieser Schöpfergott, in Kapitel 40, 41 diese Tiere, Behemoth, und dann das nächste wäre der Leviathan. Das wäre dann noch einmal eine Predigt. Und er vergleicht nun in der Tierwelt die größten Tiere, die gefährlichsten Tiere, die da sind. Und sagt dem Hiob, auch die habe ich gemacht und auch die habe ich unter Kontrolle. Du hingegen hast keine Kontrolle über solche Tiere. Was war der letzte Vers 24? Kann man ihn fangen, Auge in Auge, ihm einen Strick durch seine Nase ziehen? Kannst du ihm sagen, bring deine Schnauze herunter, ich möchte dir einen Strick durch die Nase ziehen? Ist ja lächerlich, oder? Das geht ja nicht. Hiob, du und die anderen Menschen haben keine Kontrolle über diese Tiere. Ich hingegen, der Schöpfergott, ich habe sie gemacht, wie ich dich gemacht habe, und ich habe Kontrolle über sie. Und ich habe Kontrolle über die Ereignisse. Ich habe Kontrolle über dein Leben. Und interessant ist ja dann, dass dann im 42. Kapitel es dann mit einem, man kann sagen, Happy End endet. Seine Frau war ja nicht ihm genommen worden, dem Hiob. Könnt ihr euch erinnern? Sie hat ihm gesagt, sag doch deinem Gott ab. Und ne? Diese Frau hat ihm wieder 10 Kinder geboren. 3 Töchter, 7 Söhne. Und die Güter, die er verloren hatte, hat er im Doppelten zurückbekommen. Anstatt 500 Kamele waren es plötzlich 1000 Kamele. Anstatt 10.000 Geißen waren es 20.000. Ich habe die Zahlen jetzt nicht vor mir, aber lest es. Hat sich alles verdoppelt. Gott hat ihn wieder reichlich gesegnet und es war größer und schöner nachher als vorher. Denn der Hiob hat gesagt, du hast hergegeben, du hast es genommen, aber dein Name sei gelobt. Ich halte fest an dir. Für Hiob kam die Auflösung der ganzen Problematik in der Schlussphase. Und in dieser Auflösung nimmt eben Gott diese beiden Tiere, diese Großtiere als Vergleich heran, um ihm zu zeigen, dass Gott der wahre Gott ist, der alles unter Kontrolle hat. Und da steckt ja auch das Tröstende für uns drin. Wenn es uns mal nicht gut geht, dann ist Gott größer als die Probleme, als deine Probleme. Gott ist da, er hat auch dein Leben in seiner Hand. Du verstehst es vielleicht nicht, warum lässt er jetzt das zu? Warum geschieht jetzt diese Krankheit, das Unglück, der Verlust? Warum brennt das Haus ab? Warum habe ich Totalschaden mit dem Auto? Du hast es vielleicht im Moment als sehr negatives Erlebnis vor dir. Kannst es nicht erklären. Eines Tages wird Gott dir die Auflösung dieser Sachen zeigen. Sei es dann nach der Auferstehung oder vielleicht noch zu Lebzeiten, manchmal erst Jahre später, wenn man dann plötzlich sagt, jetzt verstehe ich, warum es damals so oder so oder so gelaufen ist. Und in diesem Sinne soll uns diese Predigt zeigen, dass Gott uns nicht vergisst, dass Gott der ist, der am Steuerrad sitzt. Und dass letztlich, auch wenn die Wissenschaft eine ganz andere Erklärung hat, die Dinosaurier sind vor 65 Millionen Jahren ausgestorben, sagt die Bibel, nein, die sind vor 3.500 Jahren noch bei Hiob über die Wiesen gelaufen. Weil hätte Gott ein Bild nehmen können, das Hiob nicht kennt, macht keinen Sinn, oder? Das macht keinen Sinn. Warum soll Gott von einem Behemoth und von Tannin und von Leviathan reden, wenn der Hiob sagt, von was redest du? Das macht keinen Sinn. Also wenn es Sinn macht, sind diese Tiere existent gewesen noch vor circa dreieinhalbtausend Jahren. Nachsintflutlich. Inzwischen aber ausgestorben, macht nichts. Sind so vieles. So vieles ist verschwunden in dieser Welt und wird noch mehr verschwinden. Jedes Jahr verschwinden Tierarten. Und irgendwann werden auch wir verschwinden. Aber es gibt eine Auferstehung, es gibt eine Hoffnung auf ein Wiederkommen. Wir verschwinden nicht permanent. Wir haben einen Gott, der uns wieder rufen kann. Und das ist ja das Schöne, zu wissen, es ist nicht das Ende mit dem Sterben, sondern dann werden wir im Himmel dann vielleicht dann die wahren, richtigen Dinosaurier wieder kennenlernen. Himmlische Exemplare, friedlich. Wie heißt Löwe und Lamm und die Otter? Na ja, dann möchte ich gerne mal Rutschbahn fahren auf dem Hals auf dem Dinosaurier bis hinten zum Schwanz und mich freuen ab diesem Riesentier, weil es sich mir gegenüber dann wohlgesinnt und friedlich verhält. Da können wir uns dann wieder freuen ab der Neuschöpfung. Das ist nur so ein bisschen Fantasie, oder? Wir werden es ja dann sehen. Auf jeden Fall, die wahre Wissenschaft stimmt immer mit der Bibel überein. Die wahre Wissenschaft. Und die, die eben nicht an Gott glauben, die werden mit kräftigen Irrtümern bedient und die verlieren sich dann in Theorien, die alle paar Jahre wieder neu definiert werden müssen, weil es neue Funde gibt, weil es neue Erkenntnis gibt und dann gilt das nicht mehr und dann ist etwas Neues und dann gilt das auch nicht mehr. Bei Gott ist es permanent, er ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Nächstes Bild. Und in diesem Sinne dürfen wir nicht vergessen, dass letztlich die Bibel nicht ein Buch ist der Biologie, der Zoologie, ist nicht ein Buch der weltlichen Geschichte, sondern die Bibel ist ein Heilsbuch. Es zeigt uns den Weg des Heils auf. Und in diesem Sinne sollen wir die Bibel lesen als Heilsbuch und Tiere, Vergleiche mit Tieren sind eigentlich eher Randbemerkungen. Ob es nun der Behemoth, der Leviathan ist oder ob es Tannin sind, spielt eigentlich keine Rolle letztlich. Es sind nur Vergleiche. Was zählt ist, was das Vergleichen eigentlich aussagen will. Nächstes Bild. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen gesegneten Sabbat. Der Herr sei mit euch. Amen. Thank you.